tatsächlich fast 2 Jahre gedauert, bis die BLG gemerkt hat, oh, ich kann auch Proof of Concept machen. Für relativ schmales Geld. Wir haben das da seinerzeit genannt 100-Tage-Projekte. Also haben das begrenzt auf 100 Tage Laufzeit. Ja, und nach 100 Tagen ist Cut. Also entweder ist das Geld alle für den POC, dann ist Cut. Oder ich war nicht erfolgreich, dann ist auch Schluss. Ja, es gibt nicht den 101. Tag. Kann ich zukünftige Aufträge, die wir im Landverkehrbereich abfahren wollen, kann ich die prognostizieren? Das heißt, ich schicke jetzt einen LKW, da habe ich jetzt eine Fahrt nach München, habe aber noch keine Rückfahrt. Ja? So, und wie disponiere ich ihn? Kann ich forecasten, welche Fahrten vermutlich im Raum München oder vergleichbar irgendwo da sind, dass ich entsprechend Rückladungen mir schon vorher planen kann? Und jetzt ist das mehr oder weniger tatsächlich immer schon ein Standard. Wenn wir mit unseren Drittsoftwareanbietern sprechen, dann sprechen wir sehr schnell auch über Dialoge. Also wie sieht das Ding aus? Nicht welche Funktion dahinter ist und ich brauche diese Felder, sondern wie unterstütze ich den Flow für den Mitarbeiter?
Hallo ihr lieben Digitalos, herzlich willkommen zurück bei den Digital Product Talks. Heute geht's von 0 auf 168 Apps in kürzester Zeit. Zu Gast ist Jakob Piotrowski, er ist CIO von BLG Logistics und wir sprechen natürlich mit ihm über die Digitalisierung der Logistikbranche. Er hat zentrale Digitalisierungsteams aufgebaut, er hat 100-Tage-Projekte eingeführt für Proof of Concepts, für Projekte. Er hat eine No-Code-Plattform eingeführt, auf dessen Basis er einen App-Baukasten zur Verfügung stellt für seine Organisation und wir sprechen über alle Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt für eine Branche, die schon eine ganze Weile unterwegs ist, wie die Logistikbranche. Er sagt, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, es muss immer einen klaren Mehrwert bringen. Welchen Mehrwert die Digitalisierung bei BLG für Jakob gebracht hat, das hört ihr in dieser Episode. Viel Spaß dabei, los geht's. Hallo Jakob, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich.
Jakob, du bist ja schon eine ganze Weile dabei in der Logistikbranche und auch eine ganze Weile schon bei der BLG Logistics. Du hast angefangen als Manager Operations über den Head of Transformation für die BLG in den USA und heute bist du CIO, CDO. Nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wie hat die für dich begonnen bei der BLG? Wo stehst du heute? Was waren spannende Meilensteine auf dem Weg zum CIO, CDO? Und wie hat sich vielleicht auch die Digitalisierung entlang deiner Biografie immer wieder bemerkbar gemacht?
Ja, in der Tat, wie das immer so im Leben ist, manchmal von glücklichen Zufällen an der richtigen Stelle sein und Fleiß verbunden. Man muss vielleicht wissen, ich bin von Haus aus Diplom-Informatiker und habe meine Diplomarbeit im Bereich Simulation gemacht, auch schon da im Logistikumfeld und war an der Universität Bremen lange tätig, fast 8 Jahre lang, und habe dort anwendungsorientierte Forschungsprojekte verantwortet. Das heißt, auch da war schon Innovation und Digitalisierung und Logistik im Zusammenspiel relativ hoch auf der Agenda. Und auch da hatten wir schon Projekte auch mit der BLG zusammen. Und so ergab sich irgendwann der Link. Und ja, dann, wie manchmal so das Leben spielt, ergab sich ein Zufall, dass eine interessante Position im Bereich strategischer Kapazitätsplanung, so hieß das damals, also Volumenforecasting würde man das heute nennen, da war ja KI in der Logistik noch ganz weit weg, also wir haben das so ein bisschen eher regelbasiert alles gemacht, aber uns da sozusagen damit auseinandergesetzt bei der BLG und das war eben eine der ersten Aufgaben, die ich hatte für die BLG, zu gucken, im Warehousing-Bereich, wie entwickeln sich Volumen, welche Immobiliengrößen braucht man da eigentlich, wie wachsen wir sozusagen strategisch. Und so begann meine Reise bei der BLG, dann relativ schnell kam das Thema Digitalisierung dazu, die Bitte, ein Konzept zu entwerfen, dass wir das Thema Digitalisierung, Innovation so als Klammer irgendwie sehen, weil die BLG hatte damals auch schon relativ viele Standorte in Deutschland verteilt und jeder Standort hat seine Digitalisierungsagenda sozusagen gehabt, seine Prozesse verbessert, aber es gab diese Klammerfunktion nicht und diese Klammerfunktion führte irgendwann dazu, dass es ein Digitalisierung- und Innovationsteam bei der BLG gab, die sozusagen zentral die Standorte unterstützt haben. Und so kam ich dann immer näher ran von den strategischen Themen über Digitalisierung und irgendwann kommst du ja an einen Punkt, bei allen MVPs und Proof of Concepts, jetzt soll das mal ins reale Leben gehen und dann kommt man ganz schnell auch an die IT-Abteilung und da war dann die Schnittstelle relativ groß sozusagen aus den Aktivitäten und dann gab es tatsächlich wieder glücklicher Zufall, kann man vielleicht sagen, für mich in dem Moment gab es einen Generationswechsel in der Führung der IT und so hat dann der BLG-Vorstand mir das Mandat gegeben, auch das dann weiterzuentwickeln und da bin ich jetzt heute.
Das klingt auf alle Fälle nach sehr, sehr vielen Milestones und vielen Tätigkeitsfeldern, auch mit den verschiedenen Standorten und wie du gesagt hast, dass die auch teilweise für ihre eigenen Digitalisierung zuständig waren und dann die Schlüsselfunktion etc. Magst du noch ein bisschen vielleicht einen Einblick geben, wie, also zu der Zeit, wo du da wirklich gestartet hast, ja, welchen Stellenwert hatte Digitalisierung da? Welche Gespräche sind da, auf welchem Level so haben da stattgefunden? Und wie hat sich das über die Jahre auch entwickelt? Und wahrscheinlich, weil du es ja auch gerade gesagt hast, bist du, wenn du dann mal so Produkte auch wirklich gebaut hast, die draußen sind und die wirklich dann auch Hafenmitarbeitern oder auch externen Stakeholdern wirklich dann auch durch die Digitalisierung, durch die diese digitalen Produkte auch dann helfen, dass Dinge einfacher funktionieren, effizienter sind, effektiver sind, bis dieser Milestone mal passiert und dann alle auch davon Wind bekommen. Das gibt ja dann auch wieder Rückenwind für neue Innovationen oder die Themen voranzutreiben. Das würde mich wahnsinnig interessieren, wie das vor so vielen, also 8, 9 Jahren, wo du angefangen hast und über die Jahre so und ob es jetzt so easy ist, jetzt kannst du in jegliche Richtung gehen, völlig egal, du hast den kompletten Rückenwind. Genau, vielleicht kannst du ein paar Einblicke geben.
Ja, sehr gerne. Vielleicht muss man dazu, um den Kontext mal richtig einzuordnen, verstehen, wie tickt so die BLG als Logistikdienstleister. Wir bauen kundenindividuelle Lösungen und Logistiklösungen, das heißt im Bereich Warehousing oder im Bereich Fertigfahrzeuglogistik. Sprich, mit jeder Kundenanfrage bauen wir im Prinzip eine neue Welt für den Kunden, um seine Logistik möglichst effizient abbilden zu können. Und in diesem Zusammenhang hat man natürlich das ganze Thema Prozesseffizienz sehr stark im Vordergrund. Und bei Prozesseffizienz kommt man natürlich zwangsläufig relativ schnell daran, dass ich IT-unterstützende Systeme brauche in der Komplexität. Man muss immer sagen, die Standorte, die wir so bedienen, sind unterschiedlich groß, sag mal von 10 bis 80.000 Quadratmeter, von 20 Mitarbeiter bis 1.400 Mitarbeiter an einem Standort. Und natürlich gibt es eher, sag mal, einfachere Abwicklungen, gibt aber durchaus sehr komplexe, die auch automatisiert sind. Und in der Vergangenheit war es so, dass wir jeweils an den Standorten immer dezentrale, wir nennen sie Prozessmanager haben, die sich sehr stark mit dem Prozess beschäftigen, an der Schnittstelle zum Kunden und zum operativen Bereich und immer überlegen, wie kann ich den Prozess effizienter gestalten und natürlich dann in diesem Zusammenhang sich auch über IT-seitige Lösungen Gedanken machen. Also nicht nur physische Automatisierung, sondern auch das Thema Digitalisierung. Und so war es eben vorher auch, dass diese dezentralen IT-Prozess- oder Prozessmanager eben losgelaufen sind und haben natürlich geguckt, was gibt es auf dem Markt, haben die interne IT befragt zum Teil, aber so richtig gab es nicht, heute würde man sagen, Prozessmanagern, sondern jeder hat in seinem Umfeld, an seinem Standort im Prinzip das Ganze für sich gemacht. Und das war eben genau dieser Punkt, wo die BLG erkannt hat, das ist nicht so richtig effizient, ja, weil wir haben keinen Austausch, es gibt wenig Best-Practice-Überführungen und das muss alles mal konsolidiert werden. Und es gab eben noch einen weiteren Punkt und wenn man jetzt Digitalisierung nicht nur als reines, ich digitalisiere ein Stück Papier in ein Dokument, was jetzt digital abläuft, sondern auch über Innovationen nachdenkt, kommt man ganz schnell an die Themen wie Fehlerkultur, wie es gehen Dinge auch mal schief. Ja, das ist, gehört eben dazu. Ja, du versuchst halt eben dreimal etwas zu tun und dreimal geht schief und vielleicht beim vierten oder erst beim zehnten Mal funktioniert es. Und das war, muss man sagen, in der Vergangenheit, als ich in die BLG kam, jetzt nicht so eine verbreitete Kultur, Dinge mal auszuprobieren im Kleinen, sondern es wurde eher, ich sag mal so, typisch ingenieurmäßig, es muss die 120%-Lösung sein mit kaum Risiko drin, ne? So, und das ist natürlich für Innovation, muss man sagen, schon ein bisschen ein Killer. Ja, genau. Und das war eben eine der Thematiken, sage ich mal, die ich relativ schnell aufgenommen habe mit einem erst ganz kleinen Team. Und dann wuchs auch das Team und auch der Anspruch oder beziehungsweise die Anfragen an das Innovations- und Digitalisierungsteam zu unterstützen. Und was wir als Kernaufgabe mit reingebracht haben, und das hat tatsächlich fast 2 Jahre gedauert, bis die BLG gemerkt hat, oh, ich kann auch Proof of Concept machen. Für relativ schmales Geld. Wir haben das da seinerzeit genannt 100-Tage-Projekte. Also haben das begrenzt auf 100 Tage Laufzeit. Ja, und nach 100 Tagen ist Cut. Also entweder ist das Geld alle für den POC, dann ist Cut. Oder ich war nicht erfolgreich, dann ist auch Schluss. Ja, es gibt nicht den 101. Tag. Ja, damit dann solche endlosen IT-Projekte und ich schieße nochmal Budget nach und ich probiere nochmal und um sich bloß nicht einzugestehen, dass eine Lösung nicht funktioniert. Ja, so, und das war tatsächlich echt eine Hilfe, eben gepaart, aber auch mit einem kleinen Budget für solche Proof-of-Concept-Projekte, damit das Profit-Center-Geld eines Standortes nicht verbraucht wird, ne? Oder nicht im Fall eines, es hat nicht funktioniert, dann hat es dem Standort nicht wehgetan, ja, dann dafür gab es einen zentralen Pot und daraus wurde das finanziert. Genau, und dann sozusagen nach dem Proof-of-Concept war dann der Standort aber dafür verantwortlich, dann auch zu sagen, und jetzt bringe ich das ins Daily Doing. Und das musste auch der Standort finanzieren. Aber wir haben in dem Proof oder MVP gezeigt, gemeinsam, dass die Lösung funktioniert oder der Ansatz funktioniert und auch einen Mehrwert bringt. Denn bei aller Digitalisierung darf man natürlich nicht vergessen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Und das war auch zum Teil eine Lernkurve, ja, weil natürlich machen wir uns nichts vor. Standortverantwortliche und auch die Kunden haben uns immer wieder getrieben, Mensch, was macht ihr denn dort, was macht ihr mit Digitalisierung hier und da, und dann hat man was getan, damit man was vorzeigen kann, aber es war des Vorzeigens willen und nicht unbedingt immer, weil es effizient sein muss. Und auch das eine lange Kurve, die wir alle insgesamt als Unternehmen auch im Innovationsteam auch lernen mussten, ne?
Dem Moment. Definitiv, ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch das grundsätzlich der ganze Mindset, agiles Arbeiten. Also das eine ist ja zu verstehen, wie ein MVP grundsätzlich gebaut wird und dass man sich da jetzt nicht auf alles stürzt, sondern auf die wichtigen und wesentlichen Aspekte und so weiter. Aber das andere ist ja dann einfach auch der Mindset-Wechsel, dass man überhaupt lernt, wie du sagst, Fehlerkultur, Feedback geben, sich nicht irgendwie auf die perfekte Lösung vielleicht direkt einlassen, sondern Kompromisse eingehen. Also da spielen viele Sachen mit rein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass viele Unternehmen da draußen ja auch gerade und jetzt über die letzten Jahre das auch gelernt haben, POCs zu bauen, MVPs zu bauen. Für mich ist nur, auch aus meiner Erfahrung dann immer, das auch ein sehr wichtiger und entscheidender Moment auch, wenn der MVP dann gebaut wurde und man ist auch während dem MVP draufgekommen, es gibt definitiv Benefits und das Produkt macht so Sinn oder der Service, dass es dann ja schon nochmal ein entscheidender und großer Schritt ist, da weiterzumachen. Weil ich habe es oft genug erlebt, wo es dann hieß, hier, Gott sei Dank ist das Projekt so vorbei, so quasi. Und jetzt können wir uns wieder auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Das heißt, dann ist ja sicherlich auch spannend gewesen, wie du und dein Team es geschafft haben, dass auch dann die einzelnen Standorte dann wirklich erfolgreiche MVPs weiterverfolgen. Ich weiß nicht, wie ihr das vielleicht auch dann kontinuierlich gemonitort habt, dass ihr sagt, okay, jetzt nach einem, wie ihr das, weiß nicht, quartalsmäßig checkt, okay, wie sind wir jetzt fortgeschritten, in welche Richtung geht das Produkt, wie sich die Nutzer entwickelt, etc., etc. Vielleicht kannst du da auch noch mal ganz kurz dann was dazu sagen. Aber das ist ja dann eben auch der wesentliche Aspekt. Diesen ersten Anschub, dann das erste Ergebnis und dann, okay, jetzt geht eigentlich die Reise so richtig los, wenn es dann live ist.
Exakt, und da beginnt auch dann die richtige Arbeit, ne? Also das wirklich ins Daily Doing zu bringen. Und es war tatsächlich auch da, haben wir gelernt, muss man sagen, und uns auch gewandelt. Und zwar haben wir begonnen, wie ich eben schon sagte, mit einem Team, was zuständig war für Digitalisierung, Innovation, diese MVPs aufzusetzen, den Fachbereich an die Hand zu nehmen. Wenn ich immer Fachbereich sage, meine ich den operativen Standort als Beispiel oder eben einen kaufmännischen Bereich, den an die Hand zu nehmen. Und es gab im Wesentlichen, ich sagte eben schon, zwei große Punkte, warum Innovationen so ein bisschen träge waren ganz früher in der Vergangenheit. Zum einen gab es das Budget nicht, also es war meine Kostenstelle als Fachbereich und wenn das nicht funktioniert hat, musste ich irgendwo zum Rapport, ja, und berichten, warum habe ich jetzt für 10.000 Euro etwas probiert und es hat keinen Erfolg gebracht, ne? So, das war so das eine. Und das Zweite war, ganz simpel, oftmals gab es gar keinen Kümmerer, der sich Vollzeit in einem MVP-Zeitpunkt genau um dieses Thema kümmert. Und beides haben wir aus dem Innovationsteam gestellt. Also für ein Proof-of-Concept-MVP einmal das Geld. Ja, das heißt, das Scheiterrisiko für den Fachbereich war relativ klein. Und wir haben jemanden hergebracht, der eben sich darum kümmert. So, nach diesem Erfolg gab es dann, ich hatte eben schon kurz berichtet, geht das dann in die Verantwortung des Fachbereichs über, das dann auch ins Leben zu rufen. Und das war in der Vergangenheit, wir haben das sehr häufig auch gemacht. Wir haben viele erfolgreiche MVPs gehabt, die aber dann auf dem Weg in den Realisierungsdauerbetrieb tatsächlich nicht so richtig in Gang kamen. Hm. Potpourri an Gründen, am Fachbereich gab es keinen, der es aufgenommen hat, keinen richtigen Kümmerer, dann ist irgendwie die Luft ausgegangen, okay, jetzt muss ich mich doch mit Details beschäftigen und Schnittstellen bauen oder das Mockup ist doch nicht gut genug, sondern muss jetzt weiter ausdifferenziert werden oder ich muss auch die Mitarbeiter mitnehmen. Ja, vorher war das eine kleine Testgruppe, die hatten irgendwie Bock, sowas Neues auszuprobieren und mit mal trifft es jeden. Ja, das ist auch ein Change. Ja, und diesen Change-Prozess haben wir auch ganz häufig unterschätzt, muss man wirklich sagen. Und das war jetzt das Learning daraus. Wir haben eben eins gelernt, dem Fachbereich das über den Zaun werfen und jetzt machst du mal daraus ein Projekt und mit der IT bringst du das zum Laufen, funktioniert nicht. Also es hat bei uns zumindest nicht geklappt. Und wir haben jetzt mit Ende 22 haben wir das Innovationsteam also als eine zentrale Einheit in der Holding aufgelöst und das in die dezentralen Fachbereiche gebracht. Warum? Weil dann ist das Inno-Team, also mit dem Mindset, Dinge voranzutreiben, ein Teil des Fachbereichs. Und dann ist das nicht mehr aus der Zentrale sozusagen übergeben, sondern ich bin jetzt am Esstisch und ich gehöre mit zur Familie und ich treibe das sozusagen in der Familie voran, die Themen. Und das hat deutlich einen Boost gebracht, weil dann eben auch viel besser auch in das ganze Thema Budgetplanungsphase hineingegriffen werden konnte. Das heißt, wenn wir MVPs abgeschlossen haben, dann haben wir das budgetiert fürs Folgejahr als Projekt mit entsprechenden finanziellen Mitteln, mit Ressourcen, sodass man das auch dann treiben kann. Und das ist jetzt der Weg, ich nenne es immer mal so, das Innovationsteam 2.0 ist jetzt dezentral, ist eben halt eine komplette Weiterentwicklung dessen und zeigt auch tatsächlich ersten Benefits, weil es ist dann doch keiner von, also wir waren ja schon gehörig zur BLG-Gruppe, aber eben aus der Holding heraus, ne? So, und das ist dann schon ein bisschen herausfordernder, wenn man dann an die Operations
rankommt. Definitiv, ich kann das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Das war wahrscheinlich am Anfang sehr gut, um einfach mal alle irgendwie zu bündeln und zusammenzukriegen und irgendwie alles zu verstehen. Und dann, wie du sagst, ja, das ist ja eigentlich genau das Schöne an der Digitalisierung, dass es dann, wenn die richtigen Leute da auch an Bord sind, dass es dann diese Veränderungen auch gibt. Du, es gibt sicherlich viele andere Unternehmen, bei denen das dann immer noch in der Holding verankert ist, vor sich hinkrebst und nichts passiert und alle und sie nichts tut. Das heißt, allein, dass du darüber zählst, dass es dann zu dem geführt hat, dass man das wieder zurückbaut und was aber jetzt eigentlich Benefits hat, das zeugt ja einfach auch von dem Veränderungswillen von eurer Seite, deinem Drive, einfach da auch zu schauen, okay, man muss sich halt anpassen, um einfach das richtige, den richtigen Nährboden, das richtige Environment für diese Produkte zu schaffen. Kannst du denn vielleicht ein Projekt benennen, wo du sagst, da hat das aber nach all diesen Bemühungen und Veränderungen und auch über die Jahre, das war mal so ein Projekt, wo das sehr, sehr gut funktioniert hat, von der ersten Idee, von der Problemlösung zum MVP und jetzt Realisierung?
Also tatsächlich gibt es so einige, die wir wirklich so umgesetzt haben. Also für mich so, dass das wirklich Spannendste ist eigentlich gar nicht so richtig Rocket Science, das war eine Einführung eines App-Baukastens. Wo kamen wir eigentlich ursprünglich mit der Idee her? Es gab ganz viel Anfragen an die IT seinerzeit, bitte digitalisiere mir, weil ich heute da sozusagen Medienbrüche drin habe. Und diese Anfragen, also vielleicht auch kommen durch unsere Innovationsaktivitäten, weil alle so ein bisschen, ich sag mal, Spaß daran gefunden haben, Dinge zu digitalisieren, kamen wir einfach in eine unheimliche Ressourcenproblematik in der IT, ja, weil irgendwann kommst du gegen die Flut der zwar viele kleine, aber eben die schiere Masse an Anfragen nicht an. Und Wir hatten dann die Idee geboren, Mensch, lass uns doch mal bitte die Fachbereiche selber befähigen, Dinge zu machen. Ja, wenn wir das nicht immer zentral, dann sind wir im Bottleneck, lass die das selber tun und haben uns ein Stück No-Code-Software beschafft, so als Plattform, und haben angefangen, mal so ganz simpel Audit-Formulare. Also jetzt kann man sich vorstellen, wirklich der Qualitätskollege ist mit dem Klemmbrett noch rausgelaufen und hat dann Audits gemacht vom Prozess, von Packstücken, sonstiges. Und da haben wir ihnen jetzt sozusagen Tablet in die Hand gedrückt und eine selbstgebaute App. So, die haben wir noch aus der Zentrale gebaut und wir fingen mal an mit dem Innovationsteam. Ich glaube, wir hatten so 16 kleine Applikationen gebaut für alles, wo mal in der Vergangenheit so ein Stück Papier irgendwie im Lager noch war. Das waren alles so, ich sage jetzt mal, wenig, heute würde man sagen, wahrscheinlich richtig sexy Prozesse. Ja, so ein Audit ist jetzt also für den Qualitätsmenschen natürlich total toll, aber ich sag mal, keiner aus der IT rennt da jetzt los und baut jetzt für das eine Formular eine IT-Lösung, ne? Also dafür ist das dann wiederum zu klein. Und von solchen kleinen Dingen hatten wir ganz viele noch, die eher manuell liefen. Und in der Zwischenzeit sind wir jetzt, wir haben diese Lösung jetzt seit knapp 4 Jahren im Einsatz. Ich glaube, wir sind bei knapp 168 Apps, die da jetzt dezentral entstanden sind. Ja, also wo die Fachbereiche wirklich gesagt haben, cool, ich baue mir jetzt mal eine Lösung und ich nutze das. Und das ist wirklich von dem Formblatt für ein Audit über eine Schadensdatenbank für Poolfahrzeuge. Also wenn ich mit dem Poolfahrzeug unterwegs bin und ich habe da irgendwie einen Kratzer, dass ich mit meinem Handy-Tablet mal eben das Ganze digital aufnehmen kann. Das hat tatsächlich dann die Versicherungsabteilung selber gebaut. Ja, weil sonst haben sie irgendwie Fotos per E-Mail gekriegt und mussten das dann in unser Schadenstool anmelden. Jetzt kommt das strukturiert eben komplett durch. Und das ist für mich so ein richtig schöner Erfolg, der aber auch natürlich eine Kehrseite hat. Denn die Kehrseite, und das darf man bei solchen Digitalisierungsthemen nicht vergessen, wenn der dezentrale Bereich Lösungen baut und dann gibt es dort einen Menschen, der hat sich damit beschäftigt, hat jetzt eine Lösung, so ein, sag ich mal, eine Schadensaufnahme bei Poolfahrzeugen fertig gebaut mit einem Workflow, irgendwann wechselt der vielleicht die Abteilung innerhalb der BLG. Wer wartet dann diese Lösung? Ja, dann klingelt man natürlich irgendwann bei der IT an und sagt so, ich brauche hier noch 3 Felder, ja, von uns hat das aber keiner betreut. So, das heißt, der Qualitätsprozess an Dokumentation und an Release-Stände und Weiterentwicklung, den muss ich halt sauber beschreiben und auch, und das machen wir im Moment, dass wir das eben, der Fachbereich baut und mit IT-Unterstützung gucken wir, dass wir eine Dokumentation haben, dass auch ein Dritter das nachvollziehen kann, was dort gebaut wurde, ja, und wir nicht mehr an Einzelnen in Abhängigkeit von einzelnen Köpfen sind, ne? Zum Beispiel. Also das war jetzt so ein Tool, was wirklich von dem kleinen MVP, also das war wirklich das Formblatt Qualität, ja, Klemmbrett hin zu jetzt 168 Apps, die irgendwie in der BLG in der Anwendung sind. Unterschiedlich genutzt, wir haben Apps, die werden einmal die Woche benutzt und welche, die laufen mehrfach in der Schicht, ne? Also komplett bunt.
Ja, ich finde es wahnsinnig inspirierend, ehrlich gesagt, weil genau das ist ja das Schöne. Auf der einen Seite natürlich der Push und dass es dann gemacht wird, dass diese Apps gebaut werden und dann über den Prozess hinweg kommen dann genau wieder diese Fragen auf. Was ist, wenn jetzt derjenige dann nicht mehr im Unternehmen ist? Okay, wir müssen das besser dokumentieren. Genau das ist das Umfeld, in dem wir uns befinden. Und wenn aber die Leute da richtig eingenordet sind und die alle auch Bock haben auf diesen Prozess und dann immer wieder diese Highlights haben und dann natürlich, sag ich mal, du hast Kehrseite oder die vermeintlichen Rückschläge, dass man etwas besser machen hätte sollen in der Vergangenheit, aber dann auch bereit sind, die Dinge besser zu machen, klingt das für mich fast schon wie das Vorzeigebeispiel der Digitalisierung in Deutschland.
Wobei auch, man muss ja fairerweise sagen, auch da hatten wir kulturell zu kämpfen, wenn ich eben kurz noch reinkrätschen darf, weil auch das Thema Dokumentation, ja, jetzt kommt natürlich die IT und sagt so, ich habe hier meinen ITIL-Standard und ich brauche jetzt aus einem Fachbereich, jetzt muss man sich vorstellen, ein kaufmännischer Angestellter im Finanzbereich soll jetzt IT-Dokumentation schreiben in der Qualität, wie das sonst ein Entwickler tut. Also da kollidieren auch Welten, ja, alleine vom Sprachlichen her. Und da mussten wir auch tatsächlich kulturell daran arbeiten, dass sowohl also der Fachbereich so ein bisschen in Richtung IT rutscht, ja, gedanklich, und die IT aber auch, sag ich mal, so ein bisschen runterkommt. Ich will das hohe Ross nicht sagen, aber sag ich mal, der ein gewisser Pragmatismus da halt auch reingeht, es reichen dann auch eben 80% und nachher muss sich ein Entwickler zur Not in einen Sachverhalt nochmal reindenken, dann ist das so. Ja, anders, sonst mache ich solche Themen relativ schnell echt kaputt und dann fliegt das auch nicht. Das muss man dann schon sagen. Und das, finde ich, gehört bei fast allen Digitalisierung- und Automatisierungsaktivitäten hinein. Es muss immer so ein bisschen Pragmatismus dabei. Sonst wird es schwierig.
Jetzt sprichst du ja schon von agilem Mindset, Pragmatismus. Wie entwickelt ihr denn konkret dann die 168 Apps in Bezug auf, wie sind die Teams dann aufgestellt, welche Stakeholder müssen da abgeholt werden, wie seid ihr organisiert, habt ihr ein Inhouse-Team, das dann komplett Designentwicklung, vielleicht auch den Research macht, mal Shadowing macht von, wenn da einer ein Audit macht, wie müssen wir uns das konkret vorstellen, wie dann diese 168 Apps auch das Licht der Welt erblicken?
Genau, also wir haben tatsächlich über die Zeit, ich sag mal so, BLG-eigene Tutorials aufgebaut, also wie baue ich mir eine App, und wir haben eine Community gegründet, wo sozusagen die ganzen App-Bauer, die verteilt sind in der BLG-Welt, sich zusammen kommen können und austauschen können, also wie geht was. Das ist so das eine. Auf der anderen Seite haben wir bei uns in der IT, haben wir zwei Mitarbeiter, die ich sag mal, die jeweiligen dezentralen Fachbereiche dann beraten und betreuen können, ne? Und mit denen, sag ich mal, für die erste App, die gebaut wird in einem Bereich, oder wenn ein Mitarbeiter was macht, dann kriegt er sozusagen einen ITler an die Seite gestellt und dann passiert das sozusagen im gemeinsamen Entwickeln. Im Nachgang, sobald eine App fertig gebaut ist, geht sie erstmal klassisch, da folgen wir so ein bisschen den klassischen Prozess, in einen Testbetrieb wird man in einer Test-User-Gruppe getestet, in dieser Test-User-Gruppe ist auch die IT involviert und da kommt auch dieser Prozess an Dokumentation und so ein bisschen nachvollziehen, dass es auch alles unseren Richtlinien und Anforderungen entspricht. Also wir haben ja natürlich Datenschutzthemen dabei, dürfen ja keine mitarbeiterbezogenen Auswertungen machen und, ne? Also das sind so ein paar Regeln, die geben wir mit. Also wir haben so ein kleines Booklet, da sind so, ich sag mal, die 10 Leitsätze des guten App-Entwickelns, ja, dass jeder, der anfängt, dass ich das mal so durchlesen kann, plus ein paar Tutorials dazu. Und dann ganz pragmatisch wird angefragt in der IT und im zu zweit entwickelt. Und dann lassen wir sozusagen denjenigen im Fachbereich immer mehr alleine machen. Und wenn er will, Fragen hat, dann kommt er entweder zu uns direkt, IT, oder eben in die Community. Und das ist auch ein Thema, was durch das Innovationsteam sehr stark gewachsen ist das Nutzen von Communities. Ja, und jetzt muss man sagen, bieten ja heutige Kanäle, speziell nach der Corona-Zeit, da gab es ja einen enormen Boost mit Tools, die ja so zum Einsatz kommen, die einfach solche Community beflügeln und einfach nutzbar machen, ne? So, und so machen wir das im Prinzip auch. Und das lebt wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Habt ihr manchmal das Gefühl, dass die Kunden, für die ihr diese Produkte und Lösungen baut, jetzt nach extern geschaut, dass die da auch nochmal mehr Betreuung durch euch brauchen, sich wirklich mehr auch dann mit diesen digitalen Lösungen auseinanderzusetzen und die zu nutzen? Hast du da über die letzten Jahre eine Veränderung mitbekommen?
Ja, also wenn ich jetzt aus der IT-Sicht schaue in die BLG-Welt, sind die Fachbereiche, BLG-Fachbereiche unsere IT-Kunden erst einmal. Also wir bedienen ja keinen klassischen Drittmarkt, also wir als IT nicht. Der BLG-Fachbereich, also sag ich mal so konkret, ein Standort mit einem Lager oder ein Autoterminal hat natürlich externe Kunden. Da muss ich sagen, hat sich das schon gewandelt, so vor 4-5 Jahren. Ich glaube, mit jedem Kunden habe ich mal fast einen Workshop gemacht zu Digitalisierung und Innovation. Und immer die Frage, was macht ihr denn da? Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, die wollen Inspiration und Impulse haben. Also haben wir das Ganze halt immer gemacht, da unsere ganzen Projekte und Ideen mitgeschleppt und vorgestellt. Dann hat sich das aber, ich glaube, jetzt so über die Zeit sind schon viele auch unserer Kunden dahinter gekommen, dass auch so MVPs und selber probieren auch eine ganz gute Idee ist, und haben sich angefangen, mit kleinen Teams selbst eben am Markt zu orientieren und auch in dieser ganzen, ich sag mal, in der ganzen Startup-Community, neue, junge Unternehmen sich zu bewegen. Und das ist ganz spannend, weil wenn man jetzt hier selbst um Bremen herum bis Hamburg oder auch Berlin mal schaut, in die Startup-Communities, wie viele Kundenvertreter man da jetzt trifft, also wirklich BLG-Kunden, ja, also für denen wir die logistische Dienstleistung erbringen, die haben auch mittlerweile Leute, die oder Teams, die sich genau damit beschäftigen und losrennen. Das heißt, so ein bisschen, wir waren eher der Getriebene durch, ja, ihr müsst ja Dinge umsetzen und machen, und schlaut oder bringt mal mit, was ihr so im Bereich Automatisierung, Digitalisierung tut, hinzu, jetzt sind wir eher auf Augenhöhe und diskutieren, weil auch viele Unternehmen oder auch unsere Kunden gemerkt haben, das ist, also Innovation, Digitalisierung ist am Ende ein Teamsport und eben Kunde und Dienstleister. Es funktioniert nicht einseitig. Ne? So, und ja, das ist für mich so ein Stück Wandel und diese Workshops, jetzt so ein bisschen kommt der Trend wieder hoch bei dem ganzen Thema KI. Ja, so jeder ist momentan auf diesem Buzzword gerade unterwegs und alle noch ein bisschen unsicher, was mache ich denn jetzt genau damit und wie funktioniert das? Da gehen jetzt wieder so ein bisschen die Kundenthematiken, Kundengespräche jetzt wieder los, ne? Aber speziell weniger so in die Breite, so wie es früher war, sondern jetzt tatsächlich themenbezogen in so eine Tiefe hinein. Das ist meine Wahrnehmung.
Und also, ja, auf alle Fälle. Produkte bauen, Digitalisierung vorantreiben, Formularblatt digitalisieren, Cases bauen, die Leute inspirieren. Wann ist es irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo wir auch mehr oder wo ihr auch mehr über tatsächlich Design auch gesprochen habt? Also wirklich dann diesen von der schnellen Lösung, die uns jetzt hilft und wir haben hier auch einen Button und egal wie der Button ausschaut, aber hier, wenn du draufklickst, kommt die Lösung und die hilft dir sofort und alle sind happy. Und über die Jahre wird sich ja wahrscheinlich auch immer mehr ein Qualitätsbewusstsein ist quasi reingekommen, ja. Weil das ist ja auch das, was die Leute da draußen, egal ob das Mitarbeiter in der Halle sind oder auch Endkunden, die haben ja auch ihre ganzen Produkte am Handy, die alle immer besser geworden sind und die Experience sind immer besser geworden. Welchen Stellenwert hat UX-UI-Design in diesem ganzen Prozess bekommen und genau, welchen Stellenwert hat es jetzt für euch und wie begegnet ihr der ganzen Thematik?
Also ich würde mal sagen, in der Vergangenheit waren wir eher vom Prozess und funktional getrieben in den Lösungen. Ne? Also eine Funktion sollte da sein und wir haben einen Mix bei der BLG an Drittsoftware, also von einem Anbieter, von mehreren und auch Eigenentwicklung. Ne? So, das heißt, wir decken sozusagen beides ab im operativen Einsatz. Es war in der Vergangenheit, wie gesagt, sehr stark auf Funktion, also ich unterstütze den Prozess und ich habe hinten eine Algorithmik, die macht irgendwie eine Planung, Tourenplanung, sonstiges. Und den Mitarbeiter als User/Mensch haben wir in der Vergangenheit nicht so im Fokus gehabt. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, in der Logistik ist auch alles nicht immer so ganz einfach im Sinne von, ja, wie viel darf der User eigentlich noch oder der Nutzer in so einem Lager eigentlich frei entscheiden in so einem Stück Software. Ich sage jetzt mal ganz platt, wenn wir im E-Commerce unterwegs sind und ihr bestellt euch ein paar grüne Socken, dann möchtet ihr auch ein paar grüne Socken bekommen und nicht blaue. Ja, so das gehört eben zum Logistiker dazu, dass er genau das auch liefert, was da ist. Nichtsdestotrotz, also das meine ich mit Funktionen. Das haben wir, glaube ich, auch sehr gut gemacht, sonst wäre die BLG nicht da, wo sie ist. Aber es hat sich eben, und das war, ich würde gar nicht mal das an die Corona-Zeit, glaube ich, binden, das war so der erste Gedanke, der mir kam, aber ungefähr so als zu Beginn der Corona-Zeit begann immer mehr das Thema Usability einer Anwendung immer mehr in den Vordergrund zu rücken. Das mag auch natürlich eben mit der Smartphone-Technologie und eben den Einzug von Smartphones in die privaten Haushalte und die Verfügbarkeit von Apps. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Anleitung zu einer App gelesen hat. Ich jedenfalls nicht. Das ist ja immer sehr intuitiv in der Regel zu bedienen. Und wenn es kompliziert wird, dann schmeißt man die App runter und holt sich eine, die intuitiv ist. Ja, das ist ja so ein bisschen diese Denke. Und wir haben dieses Thema Usability, ich sage mal grob vor 3-4 Jahren schon erkannt, richtig, richtig ernst nehmen im Sinne von wir treiben auch Aktivitäten, um das bewusst zu verbessern, würde ich sagen so in den letzten knapp 24 Monaten sind wir tatsächlich dabei. und uns wirklich darauf zu konzentrieren, zu sagen, ja, der textbasierte Dialog auf einem MDT, das ist sozusagen der Scanner im Lager, den können wir mal ersetzen durch etwas, was grafisch ist und wo dann auch nicht nur Kürzel drinstehen, sondern volle Bezeichnung, was vielleicht sogar auch multilingual ist, ja, wo vielleicht dann auch so ein Knopf blinkt, wo ich dann nachher als nächstes draufdrücken muss. Also gibt's ja verschiedenste Themen, die man so durchspielen kann. Und das heißt, dieses Thema ist, wie gesagt, so vor grob 24 Monaten angefangen, dass wir das bewusst vorantreiben. Und jetzt ist das mehr oder weniger tatsächlich immer schon ein Standard. Wenn wir mit unseren Drittsoftwareanbietern sprechen, dann sprechen wir sehr schnell auch über Dialoge. Also wie sieht das Ding aus? Nicht, welche Funktion dahinter ist und ich brauche diese Felder, sondern wie unterstütze ich den Flow für den Mitarbeiter? Ja, wie mache ich das möglichst selbsterklärend? Und in unseren Eigenentwicklungen haben wir sehr stark angefangen. Jetzt muss man auf jeder Weise dazu sagen, wir haben keine klassischen UX-Entwickler oder Designer, sondern eher den klassischen Entwickler. Und wir haben Frontend von Backend sehr stark getrennt. Das heißt, wir geben die Frontends raus, lassen das fremd bauen und docken das an unsere Lösung, an unser Backend dran. Und so haben wir in der Usability einen tatsächlich sehr, sehr großen Sprung gemacht. Ne, muss man schon sagen. Also eher hin zu, und ich sage mal an unsere Entwicklungsabteilung, ich will so eine Smartphone-App haben, ja, die intuitiv ist. Ich weiß, der logistische Prozess ist komplex und schwierig und man muss ganz viel eingeben, aber auch das kriegt man hin. Und wir stellen fest, wir haben jetzt ein paar Dialoge mit auch einem jungen Unternehmen, ist so mit 15 Entwicklern sind die unterwegs, eher in der mobilen Applikationswelt. Und die bauen tatsächlich für uns, für eine Eigenentwicklung, die Frontends. Und das kommt bei den Usern unheimlich toll an. Und man hat das Gefühl, die haben auch Spaß, dann mit dem System zu arbeiten, ne? In dem Moment. Und das ist, glaube ich, dieses, der Mensch, der Mitarbeiter rückt mehr in den Mittelpunkt. Und man versucht natürlich durch solche neuen Designs, Assistenzsysteme, die ich in so eine Abwicklung mit hineinbringen kann, einfach ein bisschen mehr Spaß an der Arbeit auch zu vermitteln.
Das ist ein spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Das habe ich auf eurer Website gelesen, dass ihr F&E-Projekten, dass es oft Verbundprojekte sind bei euch, wo ihr dann mit Startups, wie du gerade gesagt hast, mit KMUs, mit Forschungseinrichtungen, mit Behörden zusammenarbeitet, um neue Innovationen zu schaffen, die auch dann UX-seitig ein sehr, sehr hohes Niveau haben. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, warum habt ihr diesen Ansatz gewählt, was ist der große Vorteil davon und was funktioniert da besonders gut und was funktioniert vielleicht auch nicht so gut?
Also F&E-Projekte, total der spannende Punkt. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe auch fast 8 Jahre an der Universität gearbeitet, sozusagen auf der anderen Seite, eher im wissenschaftlichen Umfeld. Daher war ich auch sehr starker Befürworter, dass die BLG, und die hat das ja vor meinem Zugang zur BLG auch schon betrieben, solche F&E-Projekte. Es hat halt einen enormen Vorteil, weil man bekommt nochmal einen Blick von außen. Also ich sag mal, andere Partner, KMUs, die sind in anderen Branchen vielleicht unterwegs oder die haben eben eigene Prozesse. Und es ist in so einem Verbundprojekt, habe ich einen schönen Rahmen, wo ich mich wirklich über Sichten und unterschiedliche Vorgehensweisen austauschen kann. Und natürlich der wissenschaftliche Partner, der in solchen Förder- und Forschungsprojekten sehr häufig mit dabei ist, die gucken ja nochmal in eine ganz andere Perspektive. Ich sag mal, die wissenschaftlichen Unternehmen sind, ich sag mal, eher in so einer Perspektive 5 bis 8 Jahre. Ja, was ist da so jetzt gerade so am Horizont, was in die Anwendung kommen kann? Wir als Logistikdienstleister sind ja eher heute und morgen da, und diesen Impuls zu haben, was ist denn eigentlich da möglich und in so einem Rahmen gefördert eben auszuprobieren. Und jetzt, man muss natürlich dazu sagen, solche Förderprojekte haben ja eine sehr große Scheiterwahrscheinlichkeit, ne? Deswegen werden die auch gefördert und ermöglichen eben Dinge auszuprobieren im Kontext, industriellen Kontext, die man, glaube ich, selbst mit unserem Digitalisierungsbudget so nicht machen würde, so würde ich es mal formulieren. Und wir haben, vielleicht muss man dazu auch noch sagen, bei uns, als ich das Innovationsteam der BLG auf gesetzt habe mit dem Setup, habe ich mit unserem Vorstand lange Diskussionen geführt, was wollen wir eigentlich sein? Sind wir eigentlich der First Mover einer Technologie oder sind wir die First Follower einer Technologie? Oder wollen wir diejenigen sein, wenn eine Technologie am Markt etabliert ist, das schon andere Dienstleister einsetzen, dann steigen wir erst ein. Also wo möchten wir uns sehen? Weil das Risiko, dass etwas vielleicht nicht gut funktioniert, steigt natürlich, je weiter vorne man in so ein Technologiethema einsteigt. Und das hat am Ende, muss man auch sagen, und so habe ich das auch mit dem Vorstand diskutiert, am Ende ist das Ressourcen- und auch finanzielle Mittelthema. Ja, so, wenn ich viel Mittel habe, die ich in R&D selber hineinstecken kann, ja, und das auch scheitern kann, ja, dann kann ich auch ein First Mover sein bei einer Technologie, kann da einsteigen, diese Technologie entwickeln, habe aber eben vermutlich eine sehr hohe Scheiterquote. Und es ist aber auch ein kulturelles Thema, so muss man es auch sagen. Also gibt die Kultur des Unternehmens das her, dass du solche, ich sag mal, innovativen Themen versuchst, ins Daily Doing zu bringen. Und da haben wir für uns gesagt, nee, das sind wir nicht. Wir sind eher der Fast Follower einer Technologie, das heißt, es muss irgendwie einen gewissen Reifegrad haben und dann steigen wir da gerne ein, entwickeln sozusagen die letzten 20% und bringen es auch in die Entwicklung hinein. Und dafür ist eben an dieser Grenze zwischen ich bin der Initiator einer Umsetzung und ich bringe es in die letzten 20%, haben sich so Forschungsprojekte im Verbund eben als sehr, sehr gutes Mittel ereignet oder gezeigt. Und was halt ein bisschen schwieriger ist in diesem ganzen Kontext, es ist ja schon ein recht langwieriger Prozess, bis so ein Förderprojekt beantragt wird. Das muss man schon ungenehmigt wird. Ne? Also man kann schon grob sagen, das dauert ungefähr 8 bis 12 Monate von der Antragstellung, bis dann wirklich das losgehen kann mit dem Projekt. Und der Administrationsaufwand ist schon enorm für ein, ich sag mal, industrielles Unternehmen. Ne? Also für die Universitätsseite, die werden zu 100% in der Regel gefördert. Da wird auch eingeplant, dass du Dokumentationen machst, dass du Veröffentlichungen machst und das ganze Administrative abdeckst. Bei uns ist das sozusagen, muss das mit abgedeckt werden durch die bestehende Mannschaft und das ist zum Teil echt ein Aufwand. Ne? Also die entsprechenden Berichte zu schreiben und. Also ich verstehe, wo das herkommt. Am Ende muss man ja sagen, sind solche Fördertöpfe, sind ja Steuermittel. Das heißt, der Bund möchte natürlich auch, dass die vernünftig auch genutzt werden. Das ist auch okay. Aber der Aufwand ist schon, das merken wir, wir hatten zwischenzeitlich mal 8 parallel laufende Projekte. Also da kann man schon eine kleine Mannschaft beschäftigen und nur den ganzen Admin-Themen gerecht zu werden.
Auf jeden Fall. Genau, ist ja auch eine, in der Regel eine legitime und bewusste Entscheidung, ob ich sage, ich bin First Mover, Fast Follower oder ich gehe dann erst hinten drauf, wenn alles schon etabliert ist. Jetzt aber nochmal zurück zum Thema, ich meine, ihr seid in einer Branche, die sich schnell verändert. Ihr merkt in der Logistik sofort, wenn es einen Abschwung gibt, wenn es einen Aufschwung gibt. Corona ging alles durch die Decke, jetzt geht es wieder ein bisschen langsamer, gerade im E-Commerce. Wo siehst du denn die Herausforderungen bei der Führung in einer Branche, die sich so schnell verändert? Ja, erstmal zum Thema Kultur. Du hast gesagt, die Digitalisierung ist ein Teamsport. Es gibt große Herausforderungen. Welche siehst du da besonders und wie ist dein Ansatz zur Führung von technologieorientierten Teams, denen du ja als CIO, CDO vorstehst?
Mhm. Also ich sag mal, ich glaube, und jetzt kann man den Begriff, ja, New Work, der klingt ja auch vielfach in vielen Munden. Und New Work wurde ja, ich sag mal, in der Corona-Zeit sehr stark mit dem mobilen Arbeiten in Verbindung gebracht. Ja, es ist ein Aspekt. Aber es ist eben auch nur ein Aspekt dessen, was dazu gehört. Es ist, glaube ich, auch ein Punkt, dass der Mensch in einen Mittelpunkt rückt. Das heißt, es verändert sich wirklich der Fokus, sei es der Entwickler, sei es der IT-Prozessmanager, der die Konzeption macht, der braucht ganz andere Freiheitsgrade und auch eine andere Art von Führung. Also das Traditionelle, ich plane, ich übergebe eine Teilaufgabe, kontrolliere nach jedem Meilenstein, das ist nicht mehr, glaube ich, so die Art und Weise, wie man heute, sage ich mal, im agilen Umfeld auch führt, also auch an Führung hat das einen Anspruch meines Erachtens. Ich glaube, nicht alles des Traditionellen ist schlecht gewesen und auch nicht alles muss auch weg und gewandelt werden, sondern es ist so eine Koexistenz, ne? Also auch Menschen sind ja ganz unterschiedlich, wie viel Führung sie brauchen. Ich glaube, als Führungskraft ist man eher viel mehr da jetzt dran, den Führungsstil individuell an das Team oder Teammitglied anzupassen. Der eine braucht viel mehr Freiheiten und den kannst du einen Task geben, der rennt los und kommt nach 2 Tagen wieder, ist fertig. Der andere hat eher Herausforderungen, sich irgendwie vielleicht selbst zu organisieren im mobilen Arbeiten und braucht mal wieder so ab und zu mal Impulse dazu. Dem musst du im Prinzip die Schritte alles individuell mitgeben. Also, aber dieses Einlassen auf das Individuum, mit dem du zu tun hast, ich glaube, das ist eben eins, was sich jetzt sehr stark wandelt. Ich glaube aber auch, dass das Thema Fehlerkultur ein wesentlicher Punkt ist, der heutzutage immer mehr in den Fokus rückt, weil wir einfach so ein agiles Umfeld haben, also nicht nur in der Entwicklung, sondern aber auch mit unseren Kunden und so viel Flexibilität an den Tag legen müssen und die Entscheidungszyklen sind so kurz geworden und erfordern eben schnell eine Reaktion, dass sich auch Fehler einschleichen. Ich sage immer mein Team, Fehler dürft ihr alle machen, ja, aber wenn es geht nur einmal, so und draus lernen, ne? So und dann eben dieses Lessons learned, das ist zum Beispiel auch etwas, was wir bei uns eingeführt haben in der Projektkultur, wie wir Projekte abarbeiten, dass es nach jedem Projekt immer ein Lessons learned gibt. Und dieses Lessons learned dann auch in der Projektleiter-Community auch geteilt wird. Das sind natürlich so Wege. Das nächste ist, finde ich, und unterscheidet sich wahrscheinlich auch so ein Stück weit von den traditionellen Führungsstilen, ist das Thema Hierarchien, ne? Also flache Hierarchie. Wobei flache Hierarchie heißt nicht wenige Hierarchieebenen. Ja, also muss es nicht zwingend. Also ich kann auch 2 Hierarchieebenen haben. Ich sag mal, den Vorstand und den Kommissionierer, ja, sind nur 2 Hierarchieebenen. Trotzdem ist der Abstand relativ groß zwischen den beiden. Ja, also flache Hierarchien heißt, wenn es Abstufung gibt, aber ich durchaus relativ kurze Wege habe, ne? Also ich sage immer, zu mir kann ein Entwickler kommen mit einem Anliegen, genauso wie auch ein Kommissionierer, der einen Verbesserungsvorschlag hat. Natürlich, irgendwann sind zeitliche Grenzen auch einfach da, weil du alles nicht so handeln kannst. Aber ich sag mal, man ist jetzt nicht so weit entfernt. Und das sind Dinge, die wir auch in der Entwicklung bei uns in der BLG-Welt sehr stark getrieben, auch durch die Corona-Zeit, muss man fairerweise sagen, auch vorangebracht haben, ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was in so einem agilen Umfeld, auch wenn man jetzt wieder zurückschwenkt auf die Software-Themen, agil Softwarelösung entwickelt, da ist dann der Projektmanager, der Mitarbeiter, der es nachher nutzt, der Prozessmanager, der Entwickler, die müssen sich als ein Team eben verstehen, egal welche Hierarchie-Ebene sie im Unternehmen haben, ne? Das muss man dann in dem Moment ausblenden. Und je besser man das hinkriegt, so ist jetzt so rückblickend auf die letzten, sag ich mal, 3 Jahre, je besser wir das hingekriegt haben in den Teams, desto erfolgreicher waren die Projekte am Ende.
Wie geht der, Detailfrage, wie geht der mit dem Thema Homeoffice versus Präsenzzeit um? Weil da gibt es ja auch das Lager Musk, das sagt, alle reinkommen, wer nicht reinkommt, kann nicht performen. Der zwischenmenschliche Austausch ist super wichtig für Innovationen hinzu. Jeder muss selber wissen, wie er oder sie arbeitet. Es gibt Remote-Only-Companies, die sehr erfolgreich sind. Wie macht ihr das?
Wir haben tatsächlich eine Regelung in der BLG-Welt, dass wir bis zu 4 Tage mobil in der Woche arbeiten können, also 1 Tag Präsenz. Das ist immer bis zu. Und jetzt hängt es immer von dem Team und dem jeweiligen Vorgesetzten ab, wie man sich dort einigt. Wir haben Teams, die sind 2 Tage remote in der Woche, 3 Tage im Schnitt Präsenz oder eben genau umgekehrt. Wir bei der IT ist auch ganz unterschiedlich, je nach Team. Also da ist je nach Teamleiter und je nach Aufgabe schwankt das. Wir haben Teammitglieder, die sind tatsächlich eher einmal die Woche da, bloß, also physisch, oder eben zu konkreten Veranstaltungen. Andere sind eher komplett jeden Tag dort, also bunter Mix, ne? Und das wird immer individuell zwischen Mitarbeiter und seinem Vorgesetzten bei uns eben abgestimmt, ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich ich gebe da meinen Directs und die ihren Teamleitern wiederum die Freiheit, entscheidet das so, wie das für den Erfolg eures Teams am besten ist und so, wie ihr dann auch im Team am besten arbeitet. Natürlich gibt es da auch manchmal Bedenken, ich sag mal, bei Mitarbeitern, die vielleicht nur einen Tag die Woche kommen. Wie stellst du dieses Fluggespräch sicher, ne? Und wie stellst du wirklich die Informationsweitergabe von nicht den klassischen Agenda-Punkten, die man so in so einem Team, wöchentlich im Team-Meeting hat, ne? Da passiert ja ganz viel nebenher. So, wie funktioniert das und wie gut? Und das, glaube ich, ist dafür gibt es aber meines Erachtens keine generelle Lösung, nur so geht das, sondern das muss im Team gelöst werden. Ein Stück. Wir haben, ich sage jetzt mal, kaufmännische Bereiche, das ist so wie bei mir jetzt die IT, das sind die IT-Teams, und dann gibt's gewerbliche. Ich meine, es ist leider doof, dass der Kommissionierer tatsächlich nicht aus dem Haus heraus oder Wohnzimmer heraus kommissionieren kann. Das funktioniert nicht. Das heißt, es war ja schon in der Vergangenheit so, dass wir haben das immer genannt, so sagt das auch der Tarifvertrag, es gibt gewerbliche Mitarbeiter und kaufmännische Mitarbeiter. Ja, so, die waren immer schon so ein bisschen voneinander entfernt. Und durch dieses mobile Arbeiten, was überwiegend nur den kaufmännischen zugutekommt und nicht den gewerblichen, wird diese Schere immer größer. Und das ist tatsächlich heute echt eine Herausforderung.
Ja, wir haben auch noch nicht die perfekte Lösung dafür gefunden, weil ich finde auch beim Thema Kultur, Identifikation, das bildet sich ja ganz viel über gemeinsame Erlebnisse abseits von Brainstormings und Strategiesessions. Ja, da geht es eher um auch die Mitarbeitenden kennenzulernen, deren Geschichten und gemeinsam abseits der Kernthemen auch zu sprechen, auch was die Organisation angeht, auch was das Unternehmen angeht, also genau dieser Watercooler-Talk. Wir probieren das über unterschiedliche Tools, wo dann auch mal zufällig ein paar Angestellte zusammengewürfelt werden, die sich dann abseits der Kernthemen unterhalten mit einer gewissen Agenda. Das funktioniert ganz gut. Nichtsdestotrotz, das ist ein gerichtetes Format. Ja, es ist dann nicht ein ungerichtetes, wo man sich einfach über den Weg läuft und kurz schnackt an der Kaffeemaschine. Genau. Ja, haben wir aber auch noch keine Patentlösung.
Ja, wobei, also wir haben jetzt zum Beispiel in unserem IT-Team haben wir tatsächlich so gemeinsame Mittagessen eingeführt. Ne? Dann gibt's mal so alle 6 bis 8 Wochen gibt's so einen Pizzatag. Ne? Dann besorgen wir sozusagen zentral einmal was. Dann, wenn das Wetter ein bisschen wärmer wird, gibt's dann mal ein Eis essen. Ne? So, und dass wir versuchen, wieder alle irgendwie ins Office zu locken. Muss ich sagen, in der Vergangenheit war es auch so immer, wenn wir so diese Tage ausgerufen haben oder in den vergangenen, hatten wir auch weit über 80% Anwesenheitsquote des Teams. Und das war dann schon schön, ne? Also wenn man immer abzieht, ist ein paar immer im Urlaub, ein paar sind auf Dienstreise, war schon wirklich die Mehrheit tatsächlich da. Und das ist toll. Und wir ziehen, jetzt muss man auch sagen, jetzt gerade in den nächsten, also wir sind gerade in den Umbauarbeiten, dass wir so ein bisschen ein moderneres Arbeitsumfeld für unser Team schaffen, auch mit viel mehr ausgelegt auf das Thema soziale Vernetzung. Ne? Also wir haben mitten in dem, also wir haben jetzt so einen relativ langen Flur, wo wir jetzt alle ITler auf einer Etage zusammenbringen können, sind knapp über 100 Arbeitsplätze, die wir da haben. Und genau in der Mitte dieses langen Schlauches, wo denn die Mitarbeiter alle sitzen, haben wir eine Social Area geschaffen, die genau dafür da ist, um diese Vernetzung herbeizurufen. Ne? Und wir haben Ecken auch, wo man sich eben zu zweit mal hinsetzen kann zum Schnacken. Die Erfahrung zeigt aus Vorprojekten, und wir haben als BLG da so einen 9-monatigen Piloten gemacht, dass wenn man solche Dinge bereitstellt, dann haben auch Mitarbeiter wieder Bock, in die Firma zu kommen, weil sie dann eine Möglichkeit haben, mit anderen zu sprechen. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich auch key, weil am Ende des Tages muss man sagen, heutzutage durch die digitalen Sessions, die man hat, Videocalls, ja, man hat das Firmenlogo als Hintergrundbild, ja, in den Präsentationen ist das Firmenlogo drin und auf der Gehaltsabrechnung. Und wenn ich sonst keinen Bezug mehr zur Firma habe, es wird echt schwierig, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit, weil wir eben auch das Thema Führung auch hatten, ist nicht nur Führung der Mitarbeiter auf eine klassische Art und Weise, dass ich die Ergebnisziele oder die Ziele meiner Arbeit erreiche, sondern auch eine emotionale Bindung mit dem Mitarbeiter herstelle und die emotionale Bindung auch zum Unternehmen herstelle. Und ich glaube, das ist so eine Herausforderung, das zu tun, aber ist, glaube ich, auch key, je weiter man eben in solchen mobilen Arbeitsthemen eben unterwegs ist, ne? Aber nicht einfach, muss man schon sagen.
Definitiv. Jetzt haben wir einiges über New Work Trends gesprochen. Da draußen lauern aber noch so einige andere Trends auf uns, neben Predictive Analytics und Machine Learning und KI oder wie Experten sagen, KI, die uns da begegnen. Und das würde uns natürlich auch sehr, sehr interessieren, was dich und euch da umtreibt, wie du da die Zukunft siehst, wo die Reise da für den BLG hingeht bei all diesen Themen. Und genau, freue mich schon jetzt auf deine Antwort.
Ja, KI, ganz spannendes Thema. Ganz spannend, weil es, glaube ich, so zwei Stoßrichtungen da gibt. Das eine ist, ich sag mal, dass das reine systematisch-analytische, irgendwo gibt's einen KI-Algorithmus, der irgendwo in einer Applikation läuft und etwas tut, ja, oder Daten analysieren kann und so weiter. Und dann gibt's, ich sag mal, das ganze Thema Gen-AI, ja, was, ich sag mal, wahrscheinlich ganz vielen Menschen durch eben den Open-AI und ChatGPT freie Verfügungsstellung, wo ganz viele Berührungsängste verloren haben an die KI-Thematik. Und auch wir natürlich gucken, sind auch dabei, Pilotprojekte jetzt mit Gen-AI-Algorithmen durchzuführen, um zu schauen, wo bringt uns das wirklich einen Benefit, beziehungsweise welche Herausforderungen habe ich. Und es gibt, glaube ich, ich sag mal so relativ einfach umzusetzende Themen, wo ich auch einen relativ schnellen Benefit bekomme, sprich zum Beispiel alles, was so Kommunikation und Marketing ist. Ja, da kann ich relativ schnell Proof of Concepts machen, da kann ich auch relativ schnell einen Nutzen stiften. Und dann gibt es, ich sage jetzt mal, andere Bereiche, wenn es darum geht, ich möchte unsere gesamten Wikis, die wir irgendwie haben, ablösen. Ja, ich speise die da rein und wenn einer eine Frage hat, dann fängt er an, die Frage zu stellen. Jetzt muss man aber da auch wieder ins Feine gucken, wo landen eigentlich diese ganzen Daten? Ja, die ja zum Teil unternehmensinterner sind. Jetzt muss man sagen, bleiben wir mal bei dem Thema Wikis. Auch die sind bei uns über Zeiten gewachsen. Ja, und zum Teil hat man eine Idee, was in diesen Wikis steht, auf irgendwelcher Unterseite der Unterseite der Unterseite. Aber wenn irgendwo ganz weit unten ein Admin-Kennwort und Zugang steht zu einer Applikation, wäre das irgendwie ziemlich blöd, das jetzt einfach so blind hineinzuladen. Ne? So, das ist so ein Thema. Das andere Thema ist, wie trenne ich das eigentlich zwischen Abteilungen? Jetzt mal so ganz pragmatisch eine Fragestellung, die wir hatten, wenn wir Gen-AI dafür nutzen, um Finanzkennzahlenanalysen durchzuführen. Ja, ich kann zum Beispiel einen ganzen Finanzkennzahlen da rein als Knowledge Base geben und dann kann sich ein Business Analyst da hinstellen und fragen am Standort XYZ, wie ist eigentlich der Umsatz pro Packstück? Keine Ahnung. Ne? So, jetzt muss ich aber ja dafür Sorge tragen, dass ich gewisse Informationen ja auch nur gewissen Menschen zur Verfügung stellen, ja. Also wenn jetzt ein Nicht-Business-Analyst, sondern irgendjemand anders Drittes jetzt an so eine Gen-AI da rangeht und an die Knowledge Base, das muss ich ja abtrennen. Und das geht technisch alles, aber man muss sich so ein bisschen konzeptionell Gedanken machen, wie funktioniert das. Das ist so ein relativ großer Block, wo wir uns gerade bewegen. Sprich, wir sind noch in der Proof-of-Concept-Phase. Das hat sehr lange gedauert tatsächlich, bis wir dann endlich diese ganzen Datenschutzthemen bei uns geregelt bekommen haben. Also wo liegen die Daten, wie stellen wir fest, dass auch nur wir Zugriff haben und wenn wir dann doch nicht mit dem Tool arbeiten wollen, wie kriege ich da wieder rausgelöscht? Also all diese ganzen, ich sag mal, Datenschutz-Security-Themen, das hat ein bisschen gedauert. Ja, und der zweite große Aspekt ist tatsächlich in die systematischen Themen hineinzugucken. Also wo kann mir ein für einen Zweck gebauter Algorithmus, zum Beispiel das Auslesen von Rechnungsdaten. Ja, also wir bekommen relativ viele Rechnungen pro Monat von unterschiedlichsten externen Partnern und jede Rechnung sieht ja irgendwie anders aus. Ja, so, und die muss jetzt ja automatisch erkannt werden. Also wo steht eigentlich der Kreditor, Debitor? Wo ist eigentlich die Auftragsnummer, die aus dem System raussuchen? Und das sind so Themen, wo wir tatsächlich KI-Algorithmen heute im Einsatz haben, die uns da das Leben erleichtern. Für mich persönlich ist das alles ein Assistenzsystem, bis zu einem gewissen Grad, und so leben wir das im Moment, dass der User, der Mensch, immer noch die letzte Entscheidung hat. Ja, also wir nutzen KI-Algorithmen tatsächlich bis da, bis zu diesem Punkt. Heute am Ende muss noch der User sagen, ja, so ist das, so passt das und so nehme ich das auch. Ja, ich glaube irgendwann, und das kennen wir sicherlich ja so aus dem Privaten ja auch, wenn mir das Assistenzsystem immer sagt, so immer was vorschlägt, was ich immer bejahe, irgendwann klicke ich da nur noch blind drauf, ne? Und dann entzeugt es Vertrauen. Aber das Thema Vertrauen ist eben, finde ich, bei KI-basierten Algorithmen deutlich, deutlich schwieriger zu erzeugen als bei regelbasierten Algorithmen. Bei regelbasierten Algorithmen für zum Beispiel einen Planungsprozess, ja, das kann ich in Excel nachbauen. Ja, für einen bestimmten Fall und kann das mit dem entsprechenden Planer durchsprechen und da ist eine Formel. Ja, und dann rattert die Formel durch, unten kommt Ergebnis. Bei so einer KI wird es dann natürlich jetzt ganz spannend, die erzeugt ein Ergebnis und wenn ich keinen Nachweis habe, also auch da gehen ja mittlerweile Gen-AI-Algorithmen sehr stark dahin, dass sie auch Nachweise liefern. Also sagen, das ist jetzt der zusammengefasste Text und ich habe meine Informationen aus dem Dokument erzeugt. So, und diesen Nachweis, glaube ich, den braucht man heutzutage noch, um die Akzeptanz zu kriegen. Und an der Stelle sind wir auch, und da sind wir wieder bei Usability, ne? Also das Ergebnis ist ja das gleiche, nur ohne Nachweis fühlt sich der User doof irgendwie, weil der denkt, oh, ich bin mir da ein bisschen unsicher. Und mit dem Nachweis, und man glaubt ja gar nicht, wie viele Dokumente tatsächlich unsere Mitarbeitenden kennen, wenn die schon den Titel sehen, dann wissen sie, alles klar, das ist das. Habe ich ja schon mal gelesen. Wenn das da rauskommt, dann passt das. Ne? Und das erzeugt ein gewisses Vertrauen. Ich hoffe, das trifft so ein bisschen die Antwort, die du dir erhofft hast.
Auf alle Fälle, ja.
Ich habe noch auf der Website gesehen, die Isabella und Isabella 2.0. Also tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja auch KI-unterstützte mit künstlicher Intelligenz zu nachhaltigerem LKW-Verkehr. Ich glaube, das ist ein spannendes, konkretes Beispiel, wo du vielleicht noch kurz genau in die Tiefe gehen könntest.
Genau, also da haben wir tatsächlich, da ging es, also sind zwei Projekte, die wir haben. Einmal das Thema Isabella, wo auch KI drinsteckt. Und das, was du gerade für den nachhaltigen Verkehr erwähntest, ist ein Projekt namens Kite, wo es tatsächlich darum geht, kann ich zukünftige Aufträge, die wir im Landverkehrbereich abfahren wollen, kann ich die prognostizieren. Das heißt, ich schicke jetzt einen LKW, da habe ich jetzt eine Fahrt nach München, habe aber noch keine Rückfahrt. Ja, so, und wie disponiere ich ihn? Kann ich irgendwie forecasten oder kann ich forecasten, welche Fahrten vermutlich im Raum München oder vergleichbar irgendwo da sind, dass ich entsprechend Rückladungen mir schon vorher planen kann. Das heißt, ich nehme die Aufträge, die ich habe, die fest schon gebucht sind und den Rest versuche ich aus Erfahrung, historischen Daten zu forecasten und mit diesem Forecast baue ich mir eine möglichst effiziente Route, um tatsächlich Leerkilometer nachher zu sparen. Ja, so, und das war eben auch eins unserer Förderprojekte, die wir hatten, auch mit dem wissenschaftlichen Institut, weil natürlich die Idee war, wir haben ganz viel historische Daten und ganz viel Wissen über den Markt, ja, aber haben es in der Vergangenheit nicht richtig genutzt. Nur funktioniert das? Also kann ich wirklich forecasten und geht der Forecast auch wirklich auf? War tatsächlich eine Fragestellung, die immer wieder bei uns vorbeikam, es übers normale Proof of Concept Digitalisierungsbudget, dafür war es zu groß zum Lösen und der Fachbereich, also unsere Speditionsabteilung, für die war, ich sag mal, der Invest dann wiederum zu groß, um das mal auszuprobieren. Also kam uns das Mittel oder das Vehikel Förderprojekt, passte da natürlich ganz gut, um das wirklich mal durchzutesten. Mit auch einem recht guten Erfolg, muss man sagen. Basierend aber auf der Vor-Corona-Zeit. So, und das hat natürlich auch die beste KI mit den historischen Daten, bringt es ein bisschen in Straucheln, weil tatsächlich die Zeit, ich sag mal, so Pandemiezeit so unvorhergesehen war und mit allen Themen, die da jetzt sozusagen kommen, eigentlich müsste man jetzt so nach Pandemie neue Ära und neues Zeitalter, jetzt müsste man die KI komplett nochmal neu anlernen und gucken, kann ich damit jetzt irgendwie weitermachen, denn die alten Forecast-Daten oder die alte Wissensbasis passt zur heutigen Welt nicht mehr. Ne? Das ist auch ganz spannend, was wir da in dem Moment feststellen.
Absolut. Gibt es denn, also AI hast du ja selber schon gesagt, ist das große Buzzword? Ich weiß nicht, ob Web3 bei euch auch so ein großes Ding war. Ich glaube nicht, dass vielleicht gibt es auch Logistik tatsächlich in virtuellen Welten. Aber abgesehen davon, gibt es noch andere Technologien oder Trends, die du gerade für die Logistikbranche noch als besonders vielversprechend ansiehst? Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch, wie sieht die Zukunft von der BLG aus und wo geht da die Reise hin?
Also ich sag mal jetzt aus IT-Sicht, was beschäftigt uns momentan, wenn ich so auf meine Top-2-Themen gucke, ist es tatsächlich alles, was sich so um KI herum macht und in dem Zusammenhang auch mit Nutzung von Daten, ne? Und das zweite große, beziehungsweise fast eigentlich schon das erste Thema und KI als Platz 2 ist das Thema alles, was in Richtung IT-Security geht, ne? Ist halt irgendwie relativ unsexyes Thema, ja, aber unheimlich notwendig und die Welt hat sich so verändert, dass das Thema Cybersicherheit einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch, dass solche Punkte wie Metaverse eine sehr spannende Entwicklung ist in Bezug auch auf Mitarbeiterbindung. Und ich glaube, dass man dort ganz andere Erlebnisse darstellen kann als das, was wir heute klassisch tun können. Und zwar angefangen von, wie boarde ich eigentlich Mitarbeiter überhaupt in die BLG, jemand, der neu dazukommt, ja? Wo kommen wir her? Früher war es ja, also als ich angefangen habe, vor knapp 12 Jahren, war das so, da war ja Homeoffice war ja ganz verpönt, ne? Also da hatten bei uns ja, ich sag mal, alle außertariflichen, wie hieß das so früher so schön, Arbeitszeitsouveränität, das hat man, ja, ist um 16 Uhr nach Hause gefahren, ja, das war Arbeitszeitsouveränität, man hat dann von zu Hause logischerweise als irgendwie Führungskraft dann weitergearbeitet, man hat es aber ja nie Homeoffice oder mobiles Arbeiten genannt. Jetzt ist das so, dass wenn ein Mitarbeiter neu anfängt und man kommt sozusagen in das Team, es ist ja in der Regel bei uns durch eben die Regelung, die wir haben, also wenn mal die Hälfte des Teams mal da ist, ne, physisch vor Ort, ist das ja schon viel. Ja, so, das heißt, man muss sich so ein bisschen überlegen, wie kriege ich so einen Mitarbeiter eigentlich gut angebordet zu meinen ganzen Themen, also auch so Kultur. Und ich glaube auch, ich sag mal, ich stelle mir gerade vor, ich kann in Metaverse den Vorstand mal kennenlernen, ja, so mal mit, also irgendwie, der ist ja sonst so weit weg, ne, und wir wollen ja flache Hierarchien und ich kann ja aber auch nicht eben bei jedem neuen Mitarbeiter den Vorstand zumuten, sozusagen immer bei uns in die IT-Abteilung zu kommen und immer Hallo zu sagen, ja, das funktioniert praktisch auch nicht aber vielleicht kann man ja so gewisse Dinge und da haben wir noch nicht rumexperimentiert. Ich glaube aber, dass das echt viel Potenzial hat in der ganzen Thematik emotionale Bindung eines Mitarbeiters an das Unternehmen, an die Abteilung, an die Führungskraft, kann so ein Thema wie Metaverse echt noch Potenzial entwickeln. So und
absolut. Vielleicht vielleicht füllt das die Lücke für das, was wir vorhin besprochen hatten, wo dann eben so der interpersonelle Austausch auch einfach der Watercooler-Talk fehlt oder mal der kurze Elevator-Pitch beim Vorstand. Ja, definitiv.
Ja, also ich glaube, das ist...
Okay.
Ja, das ist so. Ja, und dann hast du noch gefragt, wo geht die BLG so hin mit der Reise? Und ich glaube, und das spiegelt sich bei uns auch in der BLG-Strategie wieder, die wir jährlich anschauen und aktualisieren, anpassen an die Notwendigkeiten, ist das Thema tatsächlich Flexibilität und Umgang in Veränderungen im Markt. Ich meine, wir als Logistikdienstleister kennen das, aber es schlägt deutlich mehr aus jetzt in Extremen als das, was wir bislang gewohnt waren. Ja, ich erinnere mich, dass in üblicherweise so einer Logistikbranche, als ich anfing, Schwankungsbreiten im Volumen von so plus minus 10% waren damals so vor 10 Jahren war eigentlich gang und gäbe. Heute spricht man von 30% in der Regel. Ja, und damit muss man einfach umgehen können. Und das hat in dem Atmen, in Prozessen, auch mit der IT-seitigen Unterstützung einen enormen Stellenwert und ich glaube, dass das Thema auch Prozesstransparenz, Datentransparenz eine weiter zunehmende Bedeutung bekommen wird. Natürlich immer gepaart mit eben der Frage, wie viel Daten kann ich eigentlich jetzt vernünftig auswerten? Welchen Schluss kann ich daraus ziehen? Wie schütze ich auch manchmal Auswertungen hinsichtlich Mitarbeitern? Ja, also auch nicht jedes Datum, was ich auswerten kann, will ich auch auswerten. Ja, manchmal kommt man da eben auch an Themen, aber so wird das sein. Ich glaube nicht, dass es für die Logistik irgendwann eine dunkle Logistikhalle gibt, wo alles nur automatisch passiert, es gar keinen Menschen gibt. Also für mich bleibt weiterhin die Logistik in meiner absehbaren Zeit auf jeden Fall so, dass es ein People's Business sein wird, aber deutlich, deutlich mehr mit Assistenzsystemen behaftet, als das, wie es jetzt ist. Ne? Also früher war es IT unterstützt, jetzt mit Assistenzsystemen noch unterstützt. Das ist für mich so der nächste Sprung, glaube ich, wo es da so hingeht.
Ja, ich glaube, das wird in den meisten Industrien so sein, dass es immer so diese dystopische Vorstellung, dass dann alles nur noch von Maschinen und Robotern gemacht wird. Aber ich glaube, die meisten Businesses sind immer auch noch People-Businesses. Und und davon leben wir ja auch, ja. Wir wollen ja auch schon da, wo wir arbeiten, wollen wir doch auch mit Menschen arbeiten und interagieren. Das ist ja ein Großteil unseres Lebens und da wollen wir ja nicht nur noch in die schwarzen Screens reinschauen.
Absolut.
Super, Jakob, vielen Dank. Zum Abschluss vielleicht, wo können denn die Zuhörenden noch mehr über deine Arbeit, über die Arbeit von der BLG erfahren?
Also klassisch natürlich bei uns auf der Internetseite gibt's immer wieder, wir haben da so einen Magazinpunkt, wo wir immer darüber über Stories berichten. Ansonsten kann man mich immer ganz gut bei LinkedIn auch einfach folgen. Ich berichte dort immer gerne über Themen, die wir speziell auch so über im Bereich Innovation, Technologie, Digitalisierung machen. Das ist immer ein ganz guter Weg, oder mich einfach kontaktieren. Auch das geht über LinkedIn sehr gut.
Perfekt. Und zwar ja, im LinkedIn und nicht im Metaverse. Noch.
Noch. Genau so.
Ja. So, vorletzte Frage, Jakob. Auf welche Apps kannst du im Alltag nicht verzichten? Was ist dein Geheimtipp an digitalen Helferlein für unsere Zuhörenden?
Ach, tatsächlich muss ich sagen, bin ich da gar nicht so innovativ unterwegs. Also wenn ich hab mal jetzt vor ein paar Tagen mal geguckt, an welchen Apps gucke ich eigentlich am meisten und wo bin ich eigentlich am meisten unterwegs. Tatsächlich ist das eher in den businessrelevanten sozialen Netzwerken, also wie LinkedIn zum Beispiel, weil ich dort eben mir auch im Austausch stehe mit Gleichgesinnten, so würde ich es mal sagen, auch in der CIO-Community und auch Ideen herhol. Und tatsächlich die zweitwichtigste App ist bei mir echt die Familiengruppe auf WhatsApp. Und wir haben drei Kinder und was da alles mit Bildern und Co. durch die Gegend fließt, das ist so mein Kanal, wenn man seine 10 Stunden irgendwie im Office hier zu Hause entweder eingeschlossen ist oder eben auf der Arbeit, wie ich versuche immer da noch die Brücke zur Familie zu schlagen. Also das sind tatsächlich relativ unspektakulär die beiden großen Apps, die ich tatsächlich auf dem Smartphone am häufigsten benutze.
Und das klingt auch noch nach sehr viel Potenzial fürs Metaverse, wenn man sich nachher dann vielleicht so in Avatar-Form zumindest noch zusammen Zeit verbringen kann. So, die allerletzte Frage: Was wünschst du dir für unsere digitale Zukunft?
Also ich glaube, im Mindset her tatsächlich Mut, um Dinge zu probieren. Ja, also Digitalisierung, glaube ich, ist für mich, und wir haben ja heute viel drüber gesprochen, viel über, ich probiere mal was aus, ruhe ich mal im Kleinen, gepaart eben mit Pragmatismus da dran. Und für mich ist immer, ich erwähne das auch immer in den Teamgesprächen, die Input- und Output-Relation muss immer im Verhältnis sein. Ne? Also das, was ich reinstecke, das auch, was hinten rauskommt, und das muss in einem Gleichgewicht sein. Und ich glaube, wenn wir da uns das immer auch bei dem Thema Digitalisierung vor die Augen halten, sind wir da, glaube ich, viel, viel schneller unterwegs als sonst. Und dass es vielleicht auch sogar noch mehr Communities gibt, die basieren auf dem Thema Competition. Das heißt, auch Marktbegleiter, die an gemeinsamen Themen arbeiten, auch digitalen Themen arbeiten, die nicht ein USP sind. Ja, also zum Beispiel in der Logistik der digitale Lieferschein. Ja, keiner verdient bei uns als Logistikdienstleister Geld mit dem digitalen Lieferschein. Ja, es ist für jeden das Stück Papier, was da mit dem LKW-Fahrer ankommt, ist irgendwie ein Pain. Ja, und wir können auch gemeinsam an einer Lösung daran arbeiten. Und es gibt solche Initiativen in Deutschland schon und ich glaube, wir brauchen noch mehr davon.
Das können wir nur unterschreiben. Nur im permanenten gemeinsamen Austausch können wir halbwegs auf der Höhe bleiben, uns von anderen inspirieren lassen und eine bessere gemeinsame Zukunft bauen. Jakob, tausend Dank für deine Zeit. Hat uns viel Spaß gemacht.
Ja, und mir auch.
Dir eine gute Reise in die Zukunft, in die erfolgreiche Zukunft der Logistik.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war toll, dabei zu sein. Vielen Dank.